Breitband Topic.
Sie hören Breitband, das Magazin für Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur. Sie werden auch Piratenjäger genannt, die meist jungen Mitarbeiter der ProMedia GmbH in Hamburg. Tag für Tag und Woche für Woche durchforsten sie, meistens im Auftrag der Musikindustrie, die Online-Tauschbörsen. Die hießen oder heißen beispielsweise Kazaa, Gnutella oder LimeWire. Hier können User, meistens kostenlos, Musik, Filme oder Spiele herunterladen. Dieser Tauschhandel, dieser Online-Tauschhandel, ist aber meistens einigermaßen illegal, denn die Musikstücke, Filme oder Spiele werden illegal angeboten. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Alleine im aktuellen Jahr 2007, das schätzen jedenfalls Verbraucherschützer, bekamen etwa 200.000 Internetbürger eine anwaltliche Abmahnung. Aber auch, wer zum Beispiel bei eBay Hosen, Bücher oder Bügeleisen verkauft, läuft Gefahr, kostenpflichtig abgemahnt zu werden. Dass sich hinter den Abmahnern immer wieder auch Absahner verbergen, das weiß Annette Wilmes.
Man hat extrem viele Leute, die illegal Dinge runterladen, also in meinem Fall jetzt Musik. Ich arbeite als Komponist, als Produzent und generiere wirklich jeden Tag Rechte, wo ich auch jeden Tag bestohlen werde. Das ist mir auch vollkommen bewusst.
Christian Geller, ein erfahrener Musikproduzent, ist mit seiner eigenen Plattenfirma sehr erfolgreich. Er macht im Prinzip alles selbst, die Songtexte, die Musik, das Marketing. Seine Songs werden wie tausende andere auch in den Tauschbörsen heruntergeladen. Das ist illegal. Anwälte stellen im Auftrag der Musikindustrie Strafanzeige und hoffen, dass sie auf diese Weise mit Hilfe der Staatsanwaltschaft an den Namen und die Adresse des Internetnutzers herankommen. Denn erst dann können die Anwälte der Phonoverbände Abmahnungen verschicken. Aber die Staatsanwälte ermitteln in der Regel nicht bei Bagatellfällen.
Da kommt beispielsweise auch die Frage in Betracht, wie oft man das sozusagen als Wiederholungstäter macht. Wer es macht, seien es Jugendliche, seien es Erwachsene, seien es Personen, die schon mehrfach auf diesen strafbaren Umstand hingewiesen worden sind. Und solche Dinge, solche Faktoren sind zu beachten.
Staatsanwalt Michael Grunwald, Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, stellt also unbedingt auf den Einzelfall ab. Er ist ausschließlich für die Strafverfolgung zuständig.
Die Staatsanwaltschaft ist jedenfalls nicht berufen, nur tätig zu werden, damit zivilrechtlich die Rechteinhaber zu ihrem Recht kommen.
Trotzdem kommt es wegen der Tauschbörsen zu massenhaften Abmahnverfahren. Oft trifft es Familien, weil sich meist junge Leute, eben auch Minderjährige, Musik herunterladen. Die Eltern müssen dann zahlen, Rechtsanwalt Nico Herting.
Diese Beträge bewegen sich meist in Größenordnungen von 2.000 bis 5.000 Euro.
Die Summe setzt sich aus der Lizenzgebühr für die Musik und der Anwaltsgebühr zusammen. Die richtet sich wiederum nach dem Streitwert, der den Schaden widerspiegelt, den die Musikindustrie angeblich erlitten hat. Manche Gerichte haben geurteilt 10.000 Euro pro Lied. Eine Einschätzung, die immer mehr in Frage gestellt wird. Auch für Musikproduzent Christian Geller ist es nicht ausgemacht, dass die Tauschbörsen sich schädlich auf den Verkauf von CDs auswirken.
Ich bin fest der Meinung, dass nicht alle Leute, die dort illegal runterladen, auch tatsächlich kaufen würden. Weil also es gibt natürlich auch diese Sammlermenschen, die unbedingt irgendwie alles haben wollen, aber nie im Leben für alles Geld ausgeben würden. Insofern ist es eine Milchmädchenrechnung zu sagen, man verliert da x Millionen oder x Milliarden Euro oder hat da einen Schaden, der dort entsteht. Und da bin ich überzeugt davon, dass das nicht der Fall ist.
Nicht nur bei Urheberrechtsverletzungen, auch im Wettbewerb wird abgemahnt. Zum Beispiel, wenn ein Unternehmen die Werbung einer anderen Firma einfach abkupfert, dann ist das ganz klar unlauterer Wettbewerb und eine Abmahnung berechtigt. Anders sieht es jedoch bei Bagatellverstößen im Internet aus. Zum Beispiel Anbieter bei eBay werden immer wieder Opfer von Massenabmahnungen.
Da hat einer beispielsweise seine Adresse falsch geschrieben, dann wird es abgemahnt oder die Widerrufsfrist für einen Verbraucher wird falsch angegeben mit 2 Wochen statt einem Monat. Und weil sowas eben massenhaft passiert, gibt es dann massenhaft Abmahnungen.
Rechtsanwalt Ulrich Jörs sieht darin ganz klar einen Missbrauch. Dennoch sollte man jede Abmahnung ernst nehmen. Und auch wenn es eine Lappalie ist, sollte der Abgemahnte den Fehler sofort beheben und eine Unterwerfungserklärung abgeben, um ein Gerichtsverfahren zu vermeiden.
Dabei sollte ich aber darauf achten, dass ich nicht das Muster der Unterwerfungserklärung unterschreibe, das mir der Abmahner zuschickt, denn in diese Unterwerfungserklärung werden oftmals noch Verpflichtungen mit reingeschummelt, die ich eigentlich gar nicht abgeben muss, aber wenn sie unterschrieben sind, dann bin ich dran gebunden.
Die Anwälte dürfen nur im Auftrag ihrer Mandanten abmahnen. In ganz krassen Fällen, auch davon kann Rechtsanwalt Jörs berichten, nehmen sie jedoch Strohmänner. So hat ein Anwalt eine Abmahnung im Auftrag eines angeblichen Immobilienmaklers verschickt, der selbst aber nicht einmal eine korrekte Firmenadresse vorweisen konnte.
Da haben wir starke Zweifel und die Staatsanwaltschaft hat sich den Fall auch schon angesehen.
Einen Rechtsanwalt, der in München seine Kanzlei betreibt und seit vielen Jahren auf fragwürdige Weise massenhaft Abmahnungen verschickt, hat es bereits erwischt. Er wurde im September dieses Jahres vom Amtsgericht zu einer Haftstrafe von einem halben Jahr ohne Bewährung verurteilt, wegen Betrugs.
Annette Wilmes über Abmahner und Absahner. Der berühmt-berüchtigte Anwalt, von dem hier gerade die Rede war in dem Beitrag, hatte die Taz, die Berliner Tageszeitung, abgemahnt. Sie habe ihm eine E-Mail geschickt mit einer unaufgeforderten Newsletter-Bestätigung, behauptete er jedenfalls. Es kam also zum Prozess. Und, siehe da, nach einigem Hin und Her wurde aus dem Abmahner ein Beklagter und am Ende sogar ein überführter Betrüger. Sein Name ist Günther Freiherr von Gravenreuth. Und der Anwalt, der an seiner Verurteilung für die Taz mitgewirkt hat, heißt Johnny Eisenberg. Im Netz wird Eisenberg seitdem als Drachentöter gefeiert. Wir haben ihn in seiner Kanzlei besucht und versucht, den Drachentöter zu bändigen.
Hallo, Herr Eisenberg.
Hallo.
Herr Eisenberg, Sie sind ein Held. Zumindest wenn man den Kommentaren auf Heise Online glauben darf. Als da bekannt wurde, dass Herr Gravenreuth verurteilt ist, haben etwa 14.000 Kommentare geradezu gejubelt. Endlich ist ein Abmahnanwalt hinter Gittern.
Ja, so eine Art Drachentöter, ne? Aber das ist ganz ungerecht, dieses Bild von mir.
Um diesen Fall mal richtig einordnen zu können, vielleicht klären Sie uns mal auf, wie die Abmahnung funktioniert. Was unterscheidet eigentlich die berechtigte Abmahnung von der umstrittenen Abmahnung, der Abmahnwelle, dem Abmahngeschäft?
Also die Abmahnung und das zugrunde liegende Streitverhältnis ist überhaupt kein durch das Netz oder durch die modernen Medien entstandenes Institut. Und es ist auch nicht spezifisch für diese modernen Kommunikationsmittel. Das gibt es natürlich auch bei anderen absolut geschützten Rechten, beispielsweise bei Bildrechten, bei Persönlichkeitsrechten. Wenn ich über Sie irgendwelche Schweinereien erzähle, die nicht stimmen, dann haben Sie das Recht, dass ich das unterlasse. Wenn die Zeitung etwas schreibt, was sie nicht darf, weil es falsch ist oder weil es vielleicht so in die Intimsphäre eindringt oder Privatsphäre, dann hat man gegen die Zeitung einen Unterlassungsanspruch. Bei Urheberrechten hat der Autor oder Urheberrechtsinhaber das Recht.
Und da bewegen wir uns dann in die kritische Zone, denn im Internet scheint es ja sehr umstritten zu sein, die Abmahnwellen, die da durchs Netz fluten. Was macht diese Abmahnwellen so umstritten?
Jetzt kommen wir in den Bereich dieser modernen Medien, in denen es eine Vielzahl von einerseits potenziellen Verletzern gibt, die zum Teil einfach auch aus Unerfahrenheit, Unwissenheit oder auch Leichtfertigkeit eben fremder Leute Rechte, die ja auch umfangreich und unübersichtlich sind. Und nun gibt es wiederum Leute, die zum Beispiel solche Stadtpläne machen und die haben dann Anwälte. Und die Anwälte wissen, wenn wir da tätig werden, kriegen wir für jedes Briefelchen, was wir versenden, was ein Formularmuster ist, wir haben diesen Standardmandanten und die Standardverletzungshandlung, kriegen wir 1.000 Euro. Das löst natürlich eine wahnsinnige Motivation aus, nun flächendeckend zu recherchieren, wo irgendwas stattfindet.
Das heißt, das Problem, das auftritt, ist folgendes, dass es Kanzleien gibt, die sich darauf spezialisieren, das Internet zu scannen, zu durchsuchen nach diesen Rechtsverletzungen und dann quasi einen Standardmassenbrief versendet an 8.000 Haushalte.
Das müssen ja nicht 5 oder 8.000 sein, das können ja auch 5 oder 10 sein, aber jedenfalls ist es dadurch zum Massenphänomen geworden. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, dass angesichts der Allgegenwärtigkeit solcher Verletzungshandlungen man an dem Institut herumkritisieren muss. Das muss es geben. Es muss, egal wo der Verletzte das Recht haben, sich zu wehren, und das kann vielleicht auch nicht jeder selbst, dann kann er auch einen Anwalt einschalten, und dass er dann den Schaden zu dem Schaden noch haben soll, seinen Anwalt selber bezahlen zu müssen, ist auch nicht in Ordnung. Was ich aber kritisiere, ist, dass zum Teil der Gesetzgeber aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar den Bestand derartig geschützter Rechte eben einfach übertrieben ausgeweitet hat. Ich finde zum Beispiel die Frage, wo Straßen lang laufen oder Stadtpläne, das ist jedermanns Gut. Telefonanschriften, Anschriften, bestimmte Datensammlung oder wenn Behörden von Amts wegen, von Gesetzes wegen bestimmte Dinge zusammentragen, dann ist das Allgemeingut. Dann darf da nicht mit solchen Dingen reingefummelt werden. Das ist aber gegenwärtig so.
Ja, aber Sie müssen uns, glaube ich, auch noch mal erklären, worin das Geschäft besteht, das die Kanzleien machen.
Das Geschäft besteht doch schlicht darin, dass Sie innerhalb von 2 Minuten einen solchen Formbrief absenden und dafür aber von der Rechtsprechung auf der Grundlage der üblichen Streitwerte, so nennt man das.
Und den müssen Sie uns erklären. Was ist der Streitwert?
Der Streitwert ist der Wert des Interesses des Verletzten daran, dass die Verletzung unterbleibt.
Geben Sie mir ein Beispiel, Stichwort Musikindustrie.
Musikindustrie, es wird ein Musiktitel kopiert, damit wird ein Urheberrecht verletzt. Das Interesse des Musikverlages daran, dass das nicht geschieht, weil das ja ein hochwertiges und von ihm wirtschaftlich auszunutzendes Gut ist dieses Recht an diesem Musikstück, das Nutzungsrecht oder das Urheberrecht oder das Leistungsschutzrecht, was immer er da hat, wird dann eben veranlagt, zum Beispiel mit 10.000 Euro oder vielleicht auch mit 20.000 Euro.
Das bedeutet, die abmahnende Seite?
Eine Abmahngebühr allein für den abmahnenden Anwalt, über die man dann auch nicht diskutieren kann, von etwa inklusive Mehrwertsteuer, 1.300, 1.400 Euro.
Woran orientiert sich dieser Streitwert? Ist der beliebig zu setzen?
Nein, nein, da gibt es ein sogenanntes Streitwertgefüge, das aber meines Erachtens bei diesen Bagatellverstößen völlig übersetzt ist. Da gibt es Erfahrungen. Man weiß, Urheberrechtskammern setzen eben solche Streitigkeiten dann, sagen wir mal, mit 10.000 Euro fest. Und dann macht der erfahrene Anwalt das auch.
Das heißt, diese Abmahnung flattert ins Haus?
Ich werfe den Gerichten vor, man muss ja wissen, dass die Höhe dieser Streitwerte nicht nur das anwaltliche Gebührenvolumen bestimmt, sondern auch die Gerichtskosten, die der Justizfiskus aus den gerichtlichen Verfahren erhebt, bestimmt. Und ich werfe den Beteiligten vor, dass dort zu sehr pauschalierend und generalisierend irgendwelche Erfahrungen aus vorangegangenen Verfahren zugrunde gelegt werden bei solchen Streitwertbestimmungen und nicht der konkrete Einzelfall betrachtet wird.
Aber wenn man sich vergegenwärtigt, dass im Jahr 2007 etwa 200.000 Abmahnungen von der Musikindustrie ausgesprochen wurden, dann stellt sich ja die Frage, wer soll das im Einzelfall prüfen und wie soll das funktionieren?
Das ist ein zweiter Punkt. Natürlich müssen es letztlich die Gerichte prüfen. Bei diesem Massenabmahnungsgeschäft ist doch kennzeichnend auch noch, dass nicht etwa gleich Starke gegenübertreten, sondern ein Starker gegenüber einem Schwachen. Der Starke nimmt einmal durch seine professionelle anwaltliche Abmahnung, aber auch durch die Inanspruchnahme dann seines Schadensersatz- oder Freistellungsanspruchs in Ansehung der Gebühren ja erstmal eine Drohgebärde ein, bei der sich jeder dieser kleinen Verletzer fragen muss, habe ich überhaupt eine Chance? Bin ich in der Lage, mich dagegen zu wehren? Und es ist ja auch so, wenn der dann zu einem Anwalt geht, der was davon versteht, dann wird er ihm als erstes sagen müssen, Freundchen, wenn du mich beauftragst und es sich herausstellt, dass ich dir in der Sache gar nicht helfen kann, dann koste ich genau nochmal dieselben Anwaltsgebühren, die der Gegner erhebt.
Das heißt, das ist eine Praxis der Einschüchterung durch
das
die
Das ist eine Praxis
Summen
der Einschüchterung und der mangelnden Rechtewahrnehmung und Rechteverteidigung, weil die Leute sich zu dem vielen Geld, das sie da schon ohnehin zahlen müssen, es gar nicht leisten können, geeigneten Anwalt zu beauftragen. Und man kann ja auch nicht jeden Anwalt fragen, es muss ja schon einer sein, der was davon versteht. Und der weiß dann natürlich auch, dass es wirtschaftlich keinen Anlass gibt, dem dann entgegenzukommen. Warum soll der seinen ohnehin schwierigeren Job der Verteidigung gegen die Inanspruchnahme des Rechtsverletzers, warum soll der den denn billiger machen, als der da sein Musterschreiben aussetzt?
Aber Sie appellieren schon an das Berufsethos Ihrer Kollegen, sich zurückzubesinnen auf eine realistischere Einschätzung.
Das ist völlig aussichtslos. Ich weiß, dass viele Kollegen, die auf diesem Gebiet tätig sind, damit verantwortlich und ethisch und berufsrechtlich nicht so beanstandend umgehen. Aber ich weiß, dass es da auch Horden von Geiern gibt, die überhaupt nicht die Rechteverteidigung, sondern die eigene Einkommensmehrung im Auge haben. Das geht ja so weit, dass sie den angeblich Verletzten anbieten, wir machen das für dich alles umsonst und kostenfrei. Und wenn wir das Geld nicht beim Gegner kriegen, dann brauchst du auch nichts bezahlen. absolut unzulässig. Da entsteht ja gar kein Schaden und mithin auch kein Schadensersatzanspruch. Aber da kann man natürlich nie reingucken. Das kriegt man ja nicht raus, gibt ja keiner zu.
Zum Schluss vielleicht nochmal der Blick nach vorn. Das Kopieren, gerade das digitale Kopieren von Fotos, von Liedern, scheint sich ja doch mehr und mehr als Kulturtechnik zu etablieren. Wie sehen Sie im Zuge dessen die Zukunft des Abmahnwesens und vor allem auch die Zukunft des Urheberrechts? Werden wir nicht mit einem dauerhaften Problem konfrontiert sein?
Ja, natürlich sind wir mit einem dauerhaften Problem konfrontiert, aber man kann umgekehrt jetzt auch nicht sagen, dass man die Urheberrechte beseitigt und in bestimmten Verbreitungsformen, etwa übers Internet oder in digitalen Formen, dann eben ohne Sanktionen lässt. Das geht eben so lange nicht, wie es auch Leute gibt, die dafür viel leisten und davon leben wollen und müssen.
Johannes Eisenberg über das allgemeine Lebensrisiko für Internetbürger. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.